4. Aus dem Nordwesten rollte die S-Bahn Richtung Innenstadt. Es war einer von diesen engen, überhitzten Ostzügen, deren hochdrehende Elektromotoren jemanden mit Zahnschmerzen in den Wahnsinn treiben konnten. Im vorletzten Wagen stand ein Mann mit kurzgeschnittenen grauen Haaren und einer dunkelgrünen Reisetasche zwischen den Füßen. Er schlief im Stehen, den Kopf gegen den Arm gelehnt, mit dem er sich an der Haltestange festklammerte. Der Zug hielt, Türen wurden aufgerissen. »Charlottenburg!« Der Mann hob den Kopf und blinzelte. Sein Mund war trocken, die Oberlippe klebte an den Schneidezähnen. Er wischte sich den Schweiß von der Stirn, nahm die Tasche, schob sich aus dem Abteil und hetzte den Bahnsteig entlang. Als er den nächsten Wagen erreicht hatte, warf er einen Blick zurück, stieg ein und ließ sich auf den ersten freien Platz fallen. Den Kopf in den Nacken gelegt, starrte er an die Decke und schnappte nach Luft. Der Mann hieß Stefan Kohn. Seit Monaten schon lebte er in einer Parallelwelt. Das Tor zu dieser anderen Welt hatte sich erst geöffnet, nachdem er seinen Namen und seine Vergangenheit abgelegt hatte, was ihm als 40-jährigem Witwer ohne Kinder einigermaßen leicht gefallen war. Inzwischen hatte er seinen richtigen Namen fast vergessen. Bis gestern. »Sie müssten etwas besprechen«, hatte der Hagere gesagt, sein Mentor. Zu viert saßen sie dann beim Vietnamesen am Hermannplatz. Nach dem Essen erklärte der Hagere plötzlich, dass einer von ihnen ein Bulle sei. Er wandte sich zu Kohn und verlangte dessen Waffe. Kohns Unterleib wurde weich wie Butter, doch schließlich zog er die Beretta aus dem Hosenbund unter der Jacke hervor. »Jetzt bin ich dran«, dachte er. Denn dass er ein Bulle war, daran konnte er sich noch erinnern. »Thomas Forita, heißt du so?«, hatte der Hagere gefragt und dabei den bulligen Kerl angesehen, der ihnen direkt gegenüber saß. Kohn hatte den Typen ein-, zweimal zuvor gesehen, ohne zu wissen, wer er hieß. Aber der Name Forita war ihm bekannt vorgekommen. Das war der Mann, den das BKA eingeschleust hatte. Jetzt war es soweit. »Ich heiße nicht Forita«, sagte der Bullige bestimmt. Aber die Art, wie er Forita aussprach, das O kurz, das Y fast wie ein Ü, verriet ihn. Der Hagere drückte ab. Im selben Augenblick entleerte sich Kohn auf dem Hocker. Oder war das schon vorher passiert, als er seine Waffe abgegeben hatte? Die ganze Nacht musste er darüber nachdenken. Er wusste es nicht mehr. »Komm«, hatte der Hagere gesagt, ihn hochgezogen und in aller Ruhe hinausgeführt. Kohn, halb irre vor Angst, hatte sich in seiner Gegenwart merkwürdig sicher gefühlt, fast behütet. Und dieses Gefühl wirkte nach. »Wir sehen uns morgen. Nimm die U-Bahn.« Die Waffe behielt der Hagere. Kohn ging mit Storchenbeinen die Treppe zur O7 hinunter. Alles hatte sich verändert. Er konnte nicht einmal ausschließen, dass sie auch über ihn Bescheid wussten. Aber sie brauchten ihn noch. Wenn er jetzt aufgab, wie Murat es verlangte, wäre alles umsonst gewesen. Er konnte jetzt nicht aussteigen. »Savigny-Platz«, sagte eine verzerrte Frauenstimme. Kohn drängte sich durch eine Schülergruppe, lief den Bahnsteig in Fahrtrichtung entlang, bis er den vordersten Wagen erreicht hatte. Wieder wandte er sich um, nur kurz. Dann blinkten die roten Lämpchen, das Warnsignal quäkte, er stieg ein und die Türen schlugen zu. Er sah auf die Uhr. 1-2 Sekunden lang spielte er mit dem Gedanken, sein Vorhaben doch noch abzublasen. Trotz seiner Müdigkeit spürte er Nervosität in sich aufsteigen. Wenn der Mann seines Vertrauens jetzt nicht zustieg. »Zoologischer Garten«, sagte die Frauenstimme. Noch bevor der Zug ganz zum Stillstand gekommen war, hatten sich vor den Türen dichte Menschentrauben gebildet. Nur am vordersten Wagen war es ruhiger. Kohn zog die Tür auf und da sah er ihn auch schon. Der große blonde Kerl, eine Wasserflasche in der Hand, wich geschmeidig einer Gruppe heranstürmender Jugendlicher aus, umkurfte ein paar Touristen und stand gleich darauf vor ihm. Also ging es weiter. »Pjaschenche«, sagte Pavel und stieg ein. »Pjaschendetje«, verbesserte Kohn. »Scheiß Albanisch, ich lern's nie. Du siehst nicht gut aus, Stefan.« »Ich weiß.« Kohn mochte Pavel, weil er so gar nicht dem Klischee des Agenten entsprach. Er war trainiert, muskulös und kräftig. Sein Gang war der eines drahtigen, entdeckungslustigen Naturburschen. Mit seinem runden Kopf und den hohen Wangen sah er russisch aus, tatsächlich aber war Pavel Tscheche und arbeitete, zumindest bis vor 2 Jahren, als sie sich kennengelernt hatten, für die tschechische Militärpolizei. »Was kann ich für dich tun?« Draußen zog die glitzernde Viktoria auf der Siegessäule vorbei, drinnen war es heiß, als pumpte pausenlos die Heizung. Mit dem Jackenärmel wischte sich Kohn die Stirn. Tiergarten. Nur ein kleiner Botengang, sagte er und erklärte ihm dann, was zu tun war. Pavel ließ sich nicht anmerken, dass ihm Kohns Atem Übelkeit verursachte. Verstanden? Fragte Kohn. Pavel nickte. Kohn lehnte sich plötzlich zurück und starrte ins Leere. Ihm war schwindlig. Alles klar mit dir? Fragte Pavel. Kohn griff nach der Wasserflasche, die Pavel ihm hinhielt. Er trank. Sag Murat, dass alles okay ist. Kennt ihr euch überhaupt? Pavel schüttelte den Kopf. Plötzlich gab es hinter ihnen ein lautes Scheppern. Kohn riss den Kopf herum. Eine junge Frau legte ihre Zeitung weg und stellte ihr Fahrrad wieder auf, das umgefallen war. Kohn gab Pavel die Wasserflasche zurück, öffnete den Reißverschluss seiner Jacke und zog einen mit Tesafilm verklebten Umschlag von der Größe eines Portemonnaies aus der Innentasche. Pavel steckte ihn ein. Wenn du mich verarschst, schneide ich dir den Kopf ab. Das schaffst du nicht. Das schaffe ich. Und wenn's das Letzte ist. Der Zug hielt in Bellevue. Die Frauenstimme sagte tatsächlich Bellevue. Pavel zog die Tür auf, nur um frische Luft reinzulassen. An der spiegelglatten Fassade des Innenministeriums hing eine Gondel mit zwei Fensterputzern. Weiter unten auf dem Landwehrkanal schipperte ein Lastkran. Wie lange bist du jetzt schon drin? Fragte Pavel. Ein halbes Leben, sagte Kohn. Er grinste. Aber das Grinsen blieb starr und maskenhaft, weil die Oberlippe wieder an den Schneidezähnen festklebte. »Du musst da raus«, Kohn nickte. »Eine Woche noch, vielleicht zwei. Das hältst du nicht durch.« »Doch, doch.« Der Zug hielt am Hauptbahnhof. »Ich muss raus«, sagte Kohn. Pavel nickte. »Ich fahr zurück.« Er klopfte noch einmal auf Kohns Schulter, wandte sich ab und tauchte in der Menge unter. Seit 10 Minuten wartete Lars Boschko in der Nähe des Aufzugs auf der obersten Gleisebene. In dieser Zeit waren im Minutentakt Züge eingefahren und zahllose Menschen ein- und ausgestiegen. Hobbyfotografen und Touristen knipsten die riesige Halle, durch deren gigantisches Glasdach helles blaues Licht hereinströmte. Es war angenehm kühl, die Glasplatten schienen die Hitze abzuhalten. Boschko war Ende 30, er trug Adidas, Jogginghose und einen blauen Kapuzenpulli, alles schon etwas abgewetzt. Eigentlich hatte er ein offenes Gesicht, das er aber unter der Kapuze versteckte. Seine Haare schimmerten rot, die Augen waren grün, die Haut von einem fahlen Weiß. Ganz sicher lagen ihm die Nächte näher als die Tage. Doch auch an diesem Vormittag ging eine friedlose Energie von ihm aus. Sein Körper war sehnig und robust. Während er wartete, machte er mit dem Oberkörper kleine, geschmeidige und kaum wahrnehmbare Pendelbewegungen wie ein Boxer. Die nächste S-Bahn, die einfuhr, war der alte Ostzug. »Was haben Sie denn mit dem gemacht?«, dachte Boschko, als er Kohn entdeckte. Er wirkte alt, fast greisenhaft. Dann fiel Boschko ein großer, durchtrainierter Blonder ins Auge, der unmittelbar nach Kohn ausstieg. Sprachen die beiden miteinander? Doch schon im nächsten Moment war der Blonde verschwunden. »Ich muss was essen«, sagte Kohn, noch ehe sie sich die Hand gegeben hatten. Also fuhren sie ins Erdgeschoss. »Da drüben ist ein King«, sagte Boschko. Der Burger King war nicht einmal zur Hälfte gefüllt. Kohn pellte sich aus seiner Jacke und legte sie über einen Stuhl. Die Tasche behielt er bei sich, als er zum Tresen ging, um sein Menü zu bestellen. Er fragte nach Bier, aber es gab keins. Boschko sagte, er werde welches besorgen. Während er gleich nebenan bei Gosch auf das Bier wartete, beobachtete er Kohn, der sein Essen wie ein Tier in sich hineinschlang. Zwischendurch blickte er sich immer wieder um, wischte sich mit dem Handrücken den Mund ab und aß hastig weiter. Was war mit dem passiert? Vor einem Jahr, als sie sich in Frankfurt über den Weg gelaufen waren, hatte sich Boschko diesem Typen gegenüber irgendwie unterlegen gefühlt. Er leitete eine Operation gegen die Rockerclubs im Rhein-Main-Gebiet. Den Türken Murat hatte er gerade zum Prospekt aufgebaut. Doch dann wurde Murat plötzlich abgezogen. Kohn trat an dessen Stelle und stieg in kürzester Zeit ganz nach oben. Wenig später ging er nach Berlin und Murat war plötzlich beim BKA und wurde Möllers Vize. Was war da los? Wie ging sowas? Kohn fuhr zusammen, als Boschko mit dem Bier zurückkam und das Glas auf den Tisch knallte. »Lass es dir schmecken!« Kohn nahm ein paar Schlucke, stieß auf und griff wieder zum Burger. »Scheiße, die Sache mit Verrüter«, begann Boschko mit leiser Stimme. Kohn hörte plötzlich auf zu kauen, ein Schatten schien über sein Gesicht zu huschen. »Hoppla«, dachte Boschko, »war da was?« Er fuhr fort. Was ist das für eine absurde Situation? Das BKA bohrt die Russenmafia an, das LKA die Rocker. Und beide bohren so tief, dass sich ihre Männer, ohne voneinander zu wissen, auf einmal in einer ganz neuen Organisation wiederfinden. So ungefähr war das doch, oder? So ungefähr, sagte Kohn. Was ist das für ein Verein? Keine Ahnung. Du weißt nichts? Kohn schwieg. Was ist mit dir los? Sitzen wir nicht im selben Boot? Kohn reagierte nicht. Hast du wenigstens das Material dabei? Oder bist du schon so weit abgetrudelt, dass du gar nichts mehr mitbekommst? Wenn ich dich nicht gefunden hätte, wüsstest du vielleicht nicht mal, dass du morgen raus sollst, oder? Hey, hörst du mir überhaupt zu? Kohn starrte auf ein einzelnes rotes Brusthaar, das oben aus Boschkos Kapuzenjacke rausguckte. Kannst du Verräter eigentlich? Habt ihr euch mal getroffen? Hakte Boschko nach. Kohn schüttelte den Kopf. Er wollte gerade den letzten Bissen in den Mund schieben. Da ließ er plötzlich die Hand sinken und sagte, er saß mir gegenüber. Hä? Machte Boschko. Verräter saß mir gegenüber, als er abgeknallt wurde. Noch im selben Augenblick war ihm klar, dass er einen Fehler gemacht hatte. Die Bilder kamen zurück. Du warst dabei? Lass, wehrte Kohn ab. Wer hat ihn abgeknallt? Lass, ist noch frisch. Kohn hatte alle Farbe verloren. Er schloss die Augen und musste schlucken. Dann sprang er auf, lief zur Toilette und kotzte alles aus, was er gerade gegessen hatte. Nachdem Kohn zurückgekommen war und sich wieder gesetzt hatte, sagte Boschko etwas unbeholfen. Naja, morgen geht's jedenfalls raus. Dann wird's ruhiger. Kohn nickte. Ich bleib noch. Boschko glaubte, sich verhört zu haben. Hast du was nicht mitbekommen? Doch, aber ich bleib noch. Boschko starrte Kohn an. Ich bleib noch drin. Es läuft gerade gut. Ich denke, du warst dabei, sagte Boschko. Und dann sagst du, dass es gut läuft? Hör zu, wir müssen unbedingt dein Material sichern. Schon klar. Kohn trank sein Bier aus, rülpste und atmete tief durch. Müdigkeit floss durch seine Glieder. Boschko griff nach den Gläsern. Ich hole uns noch eins. Kohn schaute auf seine Uhr und die Pommes. Er nahm sich eine, kaute langsam darauf herum und nahm die nächste. Boschko kam mit dem Bier zurück. Prost, sagte er und trank den Schaum ab. Also spuck's aus, was hast du jetzt vor? Ist das Material in der Tasche? Woher weißt du eigentlich von dem Material? Woher? Kohn schob sein Bierglas zurück. Du hast mich schon verstanden. Boschko zog den Stuhl näher zu Kohn. Drehst du jetzt durch? Vor 2 Wochen hast du Nachricht gegeben, dass du einen Haufen Zeug beisammen hast. Und dann Funkstille, nichts mehr, bis ich dich vor ein paar Tagen im Kamikaze entdeckt habe. Da wusstest du noch nicht mal, dass es rausgeht. Ja, kann sein. Ja, kann sein? Gott, bist du fertig. Noch einen Tag länger und du springst von der Brücke. Boschko schüttelte den Kopf. Pass auf, du kommst jetzt mit zu mir und dann bringe ich dich raus. Morgen sieht die Welt schon wieder anders aus. Das stimmte alles, was Boschko gesagt hatte. Murat hatte ihn wissen lassen, dass LKA und BKA an derselben Sache dran waren. Das war rausgekommen, weil der Hagere ihm von dem Bullen erzählt hatte, der freigegeben war. Er hatte die Nachricht sofort an Murat weitergeleitet. Kurz darauf waren die beiden Ermittlungsgruppen zusammengelegt worden und damals war zum ersten Mal auch der Name Furita gefallen. Aber wann hatte er Murat von dem Material erzählt? Doch, da war was. Hatte der Hagere eigentlich Handschuhe getragen, als er geschossen hatte? Stefan! Kohn blickte auf. Paff! Wie eine Silvesterrakete zerplatzte Boschkos Kopf vor seinen Augen. Roter Feuerregen, Sterne, sein Magen rebellierte. Er glaubte, er müsste scheißen und kotzen und schreien, alles zusammen. Doch dann, so plötzlich wie er gekommen war, war der Spuk vorbei. Boschko stand vor ihm, die blaue Kapuze über den Kopf. »Geht's wieder?« »Wie?« »Ja, ja«, sagte Kohn. Er schaute auf seine Uhr und stand auf. Alles war okay, kein Schwindel. Er griff nach der Tasche. »Ich muss los«, Boschko packte ihn am Arm. »Ich hab gesagt, ich muss los.« »Wohin, Stefan?« »Du kannst nicht einfach gehen. Du bist fix und fertig. Wo ist das Material?« »Das geht morgen raus. Ich hab's jemandem gegeben.« »Wem hast du's gegeben?« Kohn wurde wieder schwindlig. »Einem Bekannten.« »Einem Bekannten? Treib's nicht zu weit.« Boschkos Augen verengten sich, seine Stimme bekam einen drohenden Unterton. Er kam ganz nah an Kuhn heran. »Wem hast du die Sachen gegeben?« Kuhn ließ die Tasche fallen und packte Boschko am Kehlkopf. »Hör zu«, sagte er, »ich kann nicht mehr.« Speichelflocken flogen aus seinem Mund. Boschko bekam keine Luft mehr. »Aber ich habe noch was zu erledigen. Für mich ist das Ganze noch nicht vorbei. Morgen ist das Paket da.« »Und du?« Aber Kuhn hatte sich schon abgewandt. Er griff nach seiner Tasche und ging. Boschko ließ sich schwer atmend auf die Sitzbank fallen, rieb seinen Hals und sah Kuhn nach, der irgendwo in der Menschenmasse auf der zweiten Ebene des Hauptbahnhofs verschwand.